Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air, im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
Hallo und herzlich willkommen zu deiner heutigen Episode. Ich bin Stephanie, dein neuer Host für die nächsten Wochen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich tatsächlich immer zu Gast bin im Podcast, aber tatsächlich noch nie einen selbst gehostet habe. Falls du mich noch nicht kennst, du kannst mich natürlich gerne auf LinkedIn stalken. Das ist natürlich die einfachste Variante. In a nutshell, ich bin jetzt seit über, 10 Jahren auf jeden Fall im Startup-Sales unterwegs, habe es von der Pike auf, ja, wenn man so sagen will, gelernt, wahrscheinlich auch eher mit Trial and Error am Anfang gemacht, wie wir alle. Habe mich dann auch schön brav hochgearbeitet, habe ein paar Sales-Teams aufbauen und führen dürfen und freue mich total, jetzt die nächsten Wochen mit dir gemeinsam in die wirklich wichtigsten Themen, die absoluten Game-Changer-Themen reinspringen zu dürfen. Heute bin ich tatsächlich Sales-Trainerin und habe die Growth Mastery gegründet, bin da super happy, über 300 Startups und Scale-Ups bereits begleitet zu haben. Und wir bestreiten heute ein Thema, das für mich wirklich selbst ein Game-Changer war. Wir werden heute ins Thema Sales-Prozess-Design reinspringen, weil du kennst das sicher auch, die Deals ziehen sich manchmal wie ein Kaugummi. Und was ich auch ganz oft sehe, dass Sales-Teams wirklich mit Bauchgefühl irgendeinem Sales-Prozess folgen, jeder einem anderen. Und das ist natürlich wenig replizierbar und skalierbar. Und für dieses wundervolle Thema habe ich natürlich einen wundervollen Gast. Der Patrick Trümpfe ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Freut mich, heute da zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, weil du bist wahnsinnig erfahren. Du warst ja schon öfters Chief Sales Officer, auch VP Sales, und heute bist du es noch immer bei Unique und auch super erfolgreich mit eurem Scale-Up unterwegs. Ich freue mich echt, dass du an meiner Seite bist. Vor allem, du hast auch einen Podcast, das heißt, sollte ich hier kompletten Ausfall heute haben, wirst du mich safen.
Was ich nicht glaube bisher, 1:1, besser als meine, definitiv. Also, du machst
das gut. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ja, damit ich hier nicht gleich komplett auf die Fresse fliege. Lieber Patrick, lass uns gleich in unser beider Lieblingsthema, glaube ich, einsteigen. Deswegen haben wir es uns auch für heute ausgesucht. Warum würdest denn du sagen, ist ein Sales-Prozess-Design zu haben so wichtig und was ist es denn überhaupt? Wie können wir das dann überhaupt definieren für jemanden, der vielleicht jetzt das noch gar nicht greifen kann?
Ja, du hast es schon, die zwei wichtigen Worte dazu hast du ja eigentlich fast schon gesagt, oder? Replizierbarkeit, Skalierbarkeit sind, glaube ich, die wichtigsten Themen, sobald man eine Sales-Organisation mit ab fünf Leuten, auch vorher schon natürlich, aber dann merkt man es richtig, wenn halt alle ein bisschen was anderes machen, wenn man die Leute ausbilden muss, wenn man eine größere Sales-Organisation aufbaut, ist es halt definitiv deutlich einfacher, skalierbarer und es macht einfach vieles einfacher, einen Sales-Prozess zu designen, zu haben. Natürlich auch von Kundenseite her, oder? Wir sollen ja immer die Kundenperspektive haben, Sales-Prozess sollte ja eigentlich den Buying-Prozess möglichst reflektieren, so wie die Kunden einkaufen, ist aber meist sehr chaotisch. Also die Kunden kaufen ja viel chaotischer ein, als wir wissen, wie es ginge. Also theoretisch, ich als Sales-Organisation habe ja, wenn ich schon 20 Deals verkauft habe, dann weiß ich sicherlich, was der beste und schnellste Weg war. Und den versuche ich zu replizieren, den versuche ich zu schauen, hey, kann man da was übernehmen und anderen Leuten, beispielsweise anderen Buyern, vorschlagen. Also das heißt nicht, ich soll einfach machen, was der Buyer sagt. Im Gegenteil, eben dafür ist es auch wichtig, einen Sales-Prozess zu haben, weil es ist wichtig, Vorschläge zu machen. Es gibt so ein gutes Buch darüber, dass eigentlich Einkaufen noch viel komplizierter ist als Verkaufen. Und ich merke das selber, wenn ich Sachen einkaufe, dann denke ich auch, okay, was muss ich jetzt als nächsten Schritt machen? Wer soll ich jetzt da abholen? Bla bla bla, oder die ganze Geschichte. Und es ist natürlich umso einfacher für mich, wenn ich Vorschläge von Sales-Leuten bekomme und sagen, typischerweise funktioniert das so, so und so. wollen wir das als nächsten Schritt angehen, so als Stütze. Also es macht das Leben aller Beteiligten deutlich einfacher und am meisten unterbewertet eben, wie es das Leben der Leute, die einkaufen wollen, einfacher macht. Da gibt es auch nicht solche, die das schon 20.000 Mal gemacht haben. Man trifft häufig jemand, der oder die das zum ersten Mal macht tatsächlich. Und da ist Unterstützung nötig natürlich.
Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube auch, was total unterschätzt wird, ist, wie wenig Erfahrung oftmals unsere Kunden haben, Produkte einzukaufen. Und unser Job, so sehe ich das zumindest im Sales, ist nicht zu verkaufen, sondern es eigentlich dem Kunden so einfach wie möglich zu gestalten, bei uns kaufen zu können. Ja? Und ich glaube, das ist so ein Mindset-Shift, den habe ich vor vielen Jahren schon gemacht. Weil wenn man so im Sales anfängt, ja, dann denkt man, verkaufen, 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 wo kriege ich den nächsten Deal her? Ja? Und dann ist man so voll hyped. Und kriegt so ein bisschen ein falsches Mindset im ersten Schritt erstmal mit. Zumindest war das so meine Erfahrung. Und ich war weitaus erfolgreicher, wie ich mein Mindset umgedreht habe und mir gedacht habe, okay, wie kann ich den Weg so einfach wie möglich für mein Gegenüber gestalten, dass er eine Entscheidung treffen kann, ob das das Richtige für ihn ist oder nicht. Ja, weil meine Sicht ist eigentlich uninteressant.
Ja. Und was hat das geführt bei dir, dieses Mindset? Also es führt ja meistens dann eben dazu, dass die Leute einfach mega sehr früh anfangen, von ihrem Produkt zu erzählen oder einfach viel zu viel sprechen. Das ist so das Seller-Mindset und das andere ist, also das was du gesagt hast, finde ich gut. Ich habe das auch mal irgendwo ganz früh gelesen, vor 10, 12 Jahren. Don't sell, help people buy oder so,
ja.
Irgendwie auf Englisch, so wie du es gesagt hattest.
Voll.
Auf Deutsch eigentlich
voll.
Die Übersetzung.
Ja, also ich glaube, das führt eigentlich dazu, dass uns Kunden viel schneller vertrauen und eben auch nicht sich so getrieben durch einen Sales-Prozess fühlen, ja, so, ja, das und das und das, also ganz viele Kunden sagen, ja, ich fühle mich von Sellern auch unter Druck gesetzt, ja, und die sind immer so pushy, ja, das hören wir auch ganz oft und da ist die Frage, woher kommt die Pushiness? Und wenn ich da mein Mindset ändere und sage, hey, wie gestalte ich jetzt eigentlich diesen Sales-Prozess, damit der andere die beste Entscheidung für sich treffen kann, dann höre ich auf, pushy zu sein, sondern fange eben an, im Sinne des Kunden zu denken. Und wie wir das zum Beispiel auch im Training angehen, ist, wir machen zuerst wirklich die ganze Customer Journey und schauen uns wirklich die zuerst mal an. Wie geht der Kunde denn eigentlich durch diesen Prozess? Wie macht dieser Sales-Prozess am meisten Sinn? Für den Kunden, ja, nicht nur für uns. Ich weiß, wir wollen alle kurze Sales-Cycle haben, gar keine Frage. Und es lässt sich jeder Sales-Cycle kürzen. Ja. Ich habe das, glaube ich, noch bei jedem geschafft. Das ist nicht das Thema. Aber zuerst muss ich erstmal den Kunden verstehen. Und ich möchte das unterstreichen, was du gesagt hast. Ich muss ihn verstehen, aber nicht nach seiner Nase tanzen, weil er ist nicht der Experte, wie dieses Produkt am besten gekauft wird. Da bin ich der Experte. Ich als Seller muss der Experte darauf sein. Und diese zwei Welten zusammenzubringen, ist schon oft echt knifflig, würde ich sagen.
Finde ich auch, ja. Finde ich auch. Vor allem, wie der Kunde das tatsächlich macht oder eben, wie du sagtest, die wenigsten Kunden wissen wirklich im Detail, wie der Einkauf geht. Wenn man in der ersten, wir fragen die Frage selten im ersten Meeting, vielleicht im zweiten, wie exakt der Prozess ausschauen wird in Schritten, oder? Wie sehen die Schritte aus, bis man zu einer Signatur käme? Und da kommen jetzt selten mehr als, zwei oder ein Schritt. Die wissen nur, okay, wir müssen als nächstes das machen, aber nicht unbedingt, was kommt dann als nächstes und als nächstes. Vielleicht hast du ein paar Insights, wie man das noch besser machen kann, das Buying. Was wir gemacht haben jetzt spezifisch ist, natürlich haben wir geschaut in unserem Sales-Prozess, wo funktioniert es oder wo verlieren wir viel Zeit? Und was mir vor 7, 8 Jahren aufgefallen ist, ist, man verliert viel Zeit nach der Demo, von der Demo bis zur, was nachher kommt. Das war häufig unbestimmt. Was kommt denn nach einer Demo? Machen wir eine ROI-Berechnung? Ist das schon Rechtzeit oder ist es noch zu früh? Machen wir ein Angebot, also ganz, als ich angefangen habe, war Angebot nach Demo, oder? damit ich dann die Opportunität auch auf jeden Fall zu, das hat sogar der CEO dort vorgemacht in meiner ersten Company, der hat ein Angebot rausgelassen nach der Demo und dann die Opportunität zu der Proposal Stage vorgebracht. Also das war so klassische Sales, mit biggest Sales Fails ever. Wir haben dann aber überlegt, okay, wir verlieren. Nach der Demo sagen die meisten Kunden, ja, ich muss mal intern schauen, ich muss mal mit dem sprechen und so. Und häufig ist es nicht so einfach zu sagen, okay, komm, lass uns ein neues, damals haben wir das noch nicht gemacht, lass uns ein neues Meeting buchen, lad die Person gerade ein, ich nehme die Arbeit für dich ab, weil für dich ist es wahrscheinlich nicht so leicht, das jetzt direkt zu verkaufen. Es werden viele Fragen kommen, die du nicht beantworten kannst. Lass es uns gemeinsam machen, entweder so oder aber eben, dann kann man schauen, wo verlieren wir Zeit im Prozess und was könnten wir da als zusätzlichen Stage einführen? Also der Workshop beispielsweise oder nach der Demo-Stage war ein Game-Changer, weil er die Leute zusammenbringt, weil er den Leuten so viel Arbeit abnimmt. Normalerweise hat diese Stage 3 Monate, 4 Monate gedauert, weil wir einfach den Kunden haben machen lassen. Intern funktioniert natürlich nicht so gut. No control, nothing, long. Ja. Und da muss man sich überlegen, wie kann man die da unterstützen. Und eben der Buying-Prozess ist eigentlich mega chaotisch. Die Leute, wenn du musst auch noch schauen, dass du einen guten Champion hast, die dann intern das wirklich vorantreibt. Das ist dann die andere Sache. Und es gibt dann auch viele, die sagen, ja, ich mache da was. Ich spreche mal mit dem und den intern. Und du weißt, wie es ist. Vielleicht gehen sie zu einem Kollegen hin und sagen, hey, wäre das spannend? Der sagt, nein, nicht jetzt. Und dann kommen sie und sagen, nein, ist bei uns nicht interessant. Komm vielleicht in einem halben Jahr wieder und so. Oder?
Das ist, oh Mann, ich fühle das so. Ich fühle es gerade so. Hat jeder von uns schon erlebt, natürlich. Aber ich würde gerne mit dir jetzt mal kurz strukturiert deinen Sales-Prozess als Beispiel einfach durchgehen, damit jeder uns dann auch folgen kann. Also, ihr macht natürlich Kaltakquise, aber ich nehme an, ihr macht auch immer eine Discovery. Ich glaube, über das gibt es ja hoffentlich heutzutage keine Diskussion mehr, dass wir die machen. Dann geht ihr klassischerweise wahrscheinlich Pitch-Demo und dann geht ihr tatsächlich in einen Workshop.
Je nachdem, ja, wie gut, also von der Ansprechperson her. Es kann auch gut sein, dass wir dort nochmal 1, 2, 3 Runden drehen, mit Demo-Discovery-Runden drehen, mit weiteren Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen, wenn wir noch nicht den Anwendungsfall rausgeben. Das Ziel ist immer, Disco-Demo wirklich einen Anwendungsfall zu finden, der die wirklich Priorität beim Kunden hat, wo man schon Ansätze eines Business-Cases rausschälen, kristallisieren kann und das Interesse groß. Also das Interesse der Case gut ist, um wirklich dann mehr Commitment vom Kunden, weil ein Workshop ist ein großes Commitment. Du brauchst auch jemanden an der richtigen Position im Unternehmen. Kann sein, dass du da noch 2, 3 Runden drehen musst, bis das dann dazu kommt. Und dann grundsätzlich ja, also bei den schnellsten Cases, die wir verkauft haben, war es wirklich so Disco-Demo, meistens mit jemandem noch von der Geschäftsleitung mit dabei, dann Workshop. Geschäftsleitungsmitglied hat direkte 2, 3 direkte Direct Reports mit eingeladen, plus ein paar Nutzer, 3, 4 Nutzer. Und dort machen wir dort ist es jetzt so, ganz am Anfang vom Workshop, da hat man die Erlaubnis mal, alles zu demonstrieren, was geht. Also so die Anwendungsfälle, die man typischerweise bei anderen ähnlichen Kunden hat. Und da kann man einfach mal raushauen. Und dann machen wir eine Sammlung, dann sammeln wir alle Use Cases, die die Leute ebenfalls sehen, priorisieren die und machen dann Business Case dahinter, um zu schauen, ist der wirklich gut? Da fallen dann nochmals 2, 3 raus, weil die Leute denken, das hören wir auch immer, oder die Leute sagen, oh, das ist spannend. Und wenn man dann nochmals nachfragt, ja, wieso ist das dann spannend? Ja, einfach faszinierend, aber okay, was würdest du damit an Zeit sparen? Was würde dir das bringen im Alltag? Ja, jetzt nicht so viel. Und dann kriegst du auch die Cases raus, weil denen gibt es auch, wir wissen, oder da hast du irgendwie eine Disco-Demo, wenn du es nicht ganz sauber gemacht hast. Oder dann kommt vielleicht alles spannend, aber es ist dann eigentlich nicht so wirklich spannend, wenn man es wirklich auseinander nimmt.
Ja.
Genau, dann machen wir den Workshop. Wir machen nach dem Workshop immer sofort wieder einen Termin, eine Woche später, wo wir die Resultate präsentieren und dann wirklich ein konkretes Angebot machen, wo dann das Geschäftsleitungsmitglied wieder dabei ist. Die sind meistens am Workshop per se nicht dabei, aber die kommen dann wieder dazu, wo wir es dann präsentieren und quasi ein Okay abholen mal vom Economic Buyer, dass der Case passt, dass der Business Case, also dass der Business Case gut ist, vom Proposal her, dass es funktioniert. Und dann ist meistens noch 1, 2 Schritte, also meistens muss dann die Person in das Executive Board gehen und das dort noch vorstellen. Ich meine, wie man, ob, so viel man sich dafür aufdrängt, ist man da meistens leider nicht dabei.
I know.
Internal Meetings, whatever. Gibt es aber doch ab und zu mal die Chance, dass man das im großen Kreise präsentieren kann, aber ja, eher selten. Und nachher ist eigentlich dann die Entscheidung gefallen und dann würde das Budget gesprochen und dann haben wir die Verhandlungsphase mit dem Einkauf, mit der Security-Abteilung, Datenschutz und so. Das ist bei uns der mühsamste Teil, der längste Teil.
Ja.
Dauert immer noch tatsächlich 3 bis 6 Monate, weil wir Bankkundendaten verarbeiten und das ist einfach
Pain. Crazy. Pain. Ja. Okay. Aber ich glaube, das ist umso wichtiger, gerade wenn man so einen intensiven Sales-Prozess hat, der dann auch wirklich so einen Rattenschwanz an Arbeit für einen intern erfordert, möglichst früh eigentlich ein hohes Commitment einzuholen. Und das finde ich eigentlich so charmant an dem Sales-Prozess, den du dann designt hast, weil den Workshop hast du nicht von Anfang an gemacht, erst nachdem ihr eben das analysiert habt, nachdem ihr draufgekommen seid, hey, da hängen wir einfach so lange, wie können wir das abkürzen, vor allem dieses interne Verkaufen gehen, ja, das habe ich auch schon früh erkannt, das ist der Tod für jeden Deal, gefühlt, ja, für jeden zweiten auf jeden Fall und wie man das vermeiden kann und das finde ich auch so smart gelöst, ich habe das auch mit dem Workshop tatsächlich auch schon ein paar Mal implementiert, weil du da alle Stakeholder zusammenbekommst, weil du ein extremes Commitment erzeugst, ja, so wie du sagst, ja, du gehst nicht einfach so lapidar in einen Workshop rein und nimmst dir die Zeit und das natürlich Geilste daran ist, dass du alle am Tisch hast, Diskussionen führen kannst in Ruhe, also viel tiefer kommst als jetzt zum Beispiel einen klassischen Pitch-Demo-Meeting, wo du vielleicht mal ein paar Fragen stellen kannst, von wenn da 10 Leute drinnen sitzen, ja, wirst du nie her der Lage. Und bei so einem wirklich tiefgehenden Workshop kannst du wirklich auf jeden eingehen. Du weißt dann die Use Cases, du weißt vielleicht auch mehr über die Protagonisten, die da drinnen sind. Und das finde ich eigentlich so smart, dass du da auch so krass natürlich abgekürzt hast, die Stakeholder mit dir ins Boot zu holen. Also das finde ich eigentlich super smart.
Ja, also wir haben das tatsächlich auch, wir haben es mit einer externen Firma gemacht. Also Max und Mike war das, Markus Eilers, der da bei StarMind nach 2 Jahren reingekommen ist und eben unser Sales-Prozess neu designt hat.
Cool.
Und das war echt gut, also weil wir selber wären wir da nicht drauf gekommen.
Also, hättest mich mal angerufen, ja.
Vor 10 Jahren war das leider noch nicht möglich.
Ah, Steffi, stimmt, aber stimmt, da hätte ich das Know-how auch noch nicht gehabt. Ja, das kam auch erst zu den nächsten Jahren. Aber lass uns mal in eines reinspringen, weil ich glaube, was auch super wichtig ist, ist der Sales-Prozess, den du uns jetzt skizziert hast, etwas für jeden?
Nope, natürlich nicht. Das ist, du lachst, das ist klar, für dich ist klar, für mich klar. Natürlich hängt es wirklich davon ab, was für Produkte man verkauft, was die Zielgruppe ist, wie die einkaufen. Ich meine, das einfachste Beispiel natürlich ist klar, wenn du ein transaktionaleres Business hast, wo irgendwie ein Deal 10 bis, ja okay, das ist noch nicht mal transaktional, aber sagen wir 10 bis 20k, dann willst du nicht einen Workshop mit 7 Leuten organisieren, brauchst du auch gar nicht, weil für so eine Entscheidung brauchst du nicht so viele involvierte Leute, theoretisch. Ja. Also da kannst du, das hatten wir früher auch, wir sind ja erst vor 1,5 Jahren auf Enterprise komplett umgestiegen, auf Finanzindustrie Enterprise umgestiegen. Vorher hatten wir die Zielgruppe Scale-Ups, also ähnliche Unternehmen wie wir, so 50 bis 200 Mitarbeiter im SaaS-Bereich, B2B, fast growing. Und dort haben wir es verkürzt. Dort haben wir eine Disco gemacht, eine Demo. Dann haben wir ein ROI-Meeting gemacht. Dann haben wir ein Proposal-Meeting gemacht und dann eigentlich der Abschluss. Also, das war dann so 4 oder 5
Ganz Meetings. Anders.
Das
war,
Genau.
Und, ja, das finde ich auch super wichtig. Also, es gibt kein One-Fits-All. Das sage ich auch immer im Sales. Es gibt grundlegende Fundamentals, die sind für uns alle gleich. Aber es gibt auf jeden Fall keine Schablone, die wir einfach jedem Unternehmen überstülpen können und glauben, dass das funktioniert. Und deswegen auch eben so wichtig, du hast jetzt schon einige Kriterien gesagt, wirklich auch, welches ICP habe ich eigentlich? Was habe ich denn? Was verkaufe ich hier für ein Produkt? Also ich war zum Beispiel auch schon sowohl im Transactional Sales als auch im Solution Sales. Der Sales-Prozess ist ein komplett anderer natürlich. Und das vielleicht auch so ein Tipp von mir, das zu überdenken, wenn ich nämlich, gerade in unseren Sales-Trainings höre ich das ganz oft von den Sellern, wenn ich frage, was ist denn so der durchschnittliche Sales-Cycle, den ihr habt? Naja, Steffi, von 2 Monaten bis 2 Jahren ist alles dabei. Dann denke ich mir so, hä? Moment, meistens ist das schon Indikator für falsches ICP. Ja? Und ich sage dann immer so, Moment, was habt ihr für ein ICP? Naja, ich habe da sowohl kleine Kunden als auch so Riesen, Enterprise, Big Fishes. Ja? Und das bei einem Seller zu vereinen, Leute, sorry to say, ich bin auch sehr Senior, aber würde sagen, es macht immer mehr Sinn. Ich sage mal, Enterprise Sales ist ein anderes Business als Small Medium Business. Ja, die wenigsten können beides verkaufen. Das sind dann wirklich schon die Top 1-2%, die wir am Markt sehen an Talenten. Ich würde es trennen und zwar ganz krass trennen und auch ein komplett anderes Sales-Prozess-Design machen. Also bin ich jetzt auch gespannt, was du sagst, Patrick, aber für mich ist das schwer vereinbar.
Ja, aber das hast du hast das kürzlich auf LinkedIn, glaube ich, gut geschrieben. Ich glaube, wenn jemand sagt, unsere Sales-Prozesse, also ich bin mit allem einverstanden, was du gesagt hast, das definitiv. Was ich häufig auch noch gesehen habe, ist, wenn Leute 2 Monate bis 2 Jahre sagen, dann berechnen sie auch die Sales-Cycle falsch. Weil ja. Ich habe zum Beispiel ein letzter Kunde, den ich hatte, da haben wir ein Meeting gehabt und dann hat er gesagt, ja, nicht spannend, kommt in 6 Monaten nochmal, habe in 6 Monaten nochmal ein Meeting gemacht, hat er gesagt,
und
nicht
der
spannend.
Rennt weiter.
Und dann berechnen sie den Sales-Prozess dort. Aber ja. du hast das ja definiert, oder? Und das muss man auch definieren, wann ist wirklich eine Opportunität. Und ganz ehrlich, wenn ihr mit jemandem gesprochen habt, Discovery Demo, und ihr habt keinen wirklichen Anwendungsfall gefunden, der jetzt Priorität ist, dann ist das keine Opportunität. Also es kann aus Salesforce, wenn jemand sagt, ruf mich in 3 Monaten oder in 6 Monaten wieder an, Opportunität löschen, weg, also nicht löschen, sondern close lost, wenn ich schon eine eröffnet habe. Man kann ja die Stages da beliebig machen. Es macht auch Sinn, gewisse vorher zu erfassen, damit man gewisse Statistiken machen kann, aber definitiv wieder raus. Das ist keine Opportunität mehr. Und wenn dann das nächste Gespräch stattfindet und man vorwärts kommt und wirklich ein Meeting nach dem anderen buchen kann. Für mich ist es ab dann eine Indikation, also 3 Monate, wenn du das nächste Meeting nicht buchen kannst, dann ist es auch keine, kannst du vergessen. Also entweder ist deine Technik nicht gut genug. Aber das sehe ich häufig, das Problem, dass die Leute sagen, ja, es hat 2 Jahre gedauert. Ja, hat es vielleicht schon vom ersten Kontakt mit dem Unternehmen, aber als Sales Leader willst du möglichst diese, also wie du das machst, oder eine Opportunität so definieren, dass du den Zeitraum recht gut voraussagen kannst.
Absolut.
Und dann muss der möglichst, enger geschnürt sein, nicht einfach, ja, ich habe mit der Person gesprochen oder keine Ahnung was, muss enger geschnürt sein, sonst kannst du einfach keine guten Forecasts für die nächsten Quartale machen, wenn du da irgendwie 2 Jahre Zeugs drin hast, das geht nicht.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube auch, das ist so wichtig, dass man wirklich diesen Sales Cycle auch eben ausdefiniert, dieses Sales Prozess Design macht und wirklich sagt, okay, das sind unsere Punkte, die sozusagen passieren. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Oftmals sind es natürlich Meetings, ja. Aber es fängt natürlich mit der Kaltakquise an und dann ist schon die Frage, rechne ich überhaupt in den Sales Cycle rein, wenn ich zum Hörer gegriffen habe, weil manchmal erreiche ich jemanden nach einer Woche, das wissen wir alle. Und manchmal brauche ich 6 Monate, um jemanden zu knacken und zu einem Termin zu kriegen. Ist die Frage, ja, zähle ich das schon rein oder mache ich da auch wirklich eine Analyse, wo ich sage, okay, Leads analysieren wir anders, weil wir schauen uns natürlich an, wie lange brauchen wir, um einen Termin zu bekommen, aber der echte Sales Cycle geht los ab dem Zeitpunkt, wo wir die Discovery gesetzt haben und ab da messen wir. Und auch super wichtig, das predige ich ja auch ganz oft, nehmt die Opportunities raus, wie du jetzt richtig sagst, wenn es keine ist, dann hat die auch nichts in der Pipeline verloren. Weil dann eben die Sales Cycle falsch berechnet werden und ihr überhaupt keinen validen Forecast hinbekommt. Ja. Also das kann ich nur unterstreichen, sehe ich ganz oft, dass da, ich nehme ja so oft Opportunities auseinander, die keine sind und dann schauen mich alle immer traurig an. Aber tatsächlich habe ich einfach in meiner Laufbahn noch als Head of Sales gelernt, damit machst du die Gründer halt auch nicht happy, ja, weil die stehen jedes Quartal auf meiner Matte und sagen, Steffi, du hast doch gesagt, wir machen 4 Millionen, warum sind es jetzt nur 3,5? Ja, da in der Pipeline war doch genug. Ja, da war irgendwas. Ja, Luftschlösser, die wir uns bauen oder wo ich ganz oft von Seller noch höre, ja, ich hoffe, der kommt noch. Ja, Leute, nicht hoffen, wissen. Ja, also das finde ich immer so schwierig, weil mit Hoffnung können wir keine Unternehmen bauen. Ja, wir können nicht skalieren mit Hoffnung und mit Glück. Ja, wir brauchen eben ein bestmöglichst aufgesetztes System, das auch aus meiner Sicht nicht einfach stehen bleibt. Ja, es ist nicht einmal gegossen und dann ist das für immer in Stein gemeißelt. Dinge verändern sich, ja. Und ich meine, Patrick, du bist das beste Beispiel dafür. Ihr habt den Sales-Prozess komplett geändert und du wirst es weiterhin beobachten und auch weiterhin optimieren, ja. Also da bleibt man noch nicht stehen. Und das, was ich euch auch empfehlen würde, ist, wenn ihr dann mal euer Design habt, ja, was sind die Schritte, die Stages im CRM richtig abbilden, ist nämlich dann so das Zweite, was wir immer machen, ja, und dann wirklich mal richtig geile Daten haben zum Analysieren, dann können wir nämlich wirklich taktisch anfangen, den Sales Cycle zu kürzen. Und das, finde ich, ist ja dann endlich der spannende Part, ja, weil einerseits, so wie du sagst, vielleicht durch andere Stages haben wir auch schon gekürzt, aber wo ich immer extrem viel Potenzial sehe, ist auch dieses nächste Termin setzen, ja. Ganz oft sehe ich das bei Sellern, dass sie gar keinen Termin setzen und dann ewig dem Kunden hinterherrennen. Das ist wirklich absoluter Quatsch, bitte. Das müssen wir in 2024 echt nicht mehr machen, ja. Kunden hinterherlaufen. Das habe ich, glaube ich, als eine der ersten Sachen bei mir selbst abgedreht, weil es so eine Zeitverschwendung ist.
Absolut.
Und das Zweite, was ich auch immer sehe, ist dieses, dann machen wir halt in 2 bis 4 Wochen einen nächsten Termin. Warum nicht nächste Woche? Verstehe ich nicht. Warum gebe ich den Kunden immer so viel Zeit, ja? Also ja. Der sagt ja dann das schafft man vielleicht nicht, aber vielleicht dann so. Aber hey, the guide, ja, und mach klare Vorschläge und einfach nicht in 3 Jahren, sondern warum nicht nächste Woche auch einfach mal vorschlagen, ja? Also ich finde, da könnten wir viel mehr rauskürzen. Und wo ich auch massiv kürzen würde, ist, das ist auch so eine Taktik, die ich immer anwende. Ich schaue mir wirklich alle Meetings an von Deals, die meine Seller so haben. Und dann schaue ich wirklich, was war der Mehrwert dieses Meetings? Hat es das wirklich gebraucht? Oder kann man, das machen wir oft natürlich, Meetings zusammenführen? Weil was ganz oft der Fall ist, eben so, hey, ja, so wie du auch vorher gesagt hast, dann hat man noch das Meeting und dann macht man das Meeting, und weil der Kunde will noch ein Meeting. Und ich glaube, je klarer man selber ist im Sales-Prozess-Design, wie ist unser Weg, desto mehr hört man auf, diese 100 Meetings noch zu machen, weil der Kunde es halt gerne hätte. Ja? Aber ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst und was
ja,
so deine Erfahrungen sind.
Das ist exakt so. Du hast nochmal einen weiteren Vorteil vom Sales-Prozess rausgestrichen, eben, dass es die Leute wissen, was überhaupt der nächste Schritt ist. Ich meine, als ich bei meinem ersten Unternehmen angefangen habe, wusste ich gar nicht, was ich überhaupt machen soll nachher, oder? Ich habe da eine Demo gemacht, habe mir eine Demo gemacht im ersten Meeting sowieso oder eine Stunde lang zeigen, was geht. Und dann wusste ich gar nicht, was machen. Ich wusste nicht, was vorschlagen. Ja, machen wir jetzt, überlegt mal und dann lass uns wieder sprechen in 2, 3 Wochen oder sogar 4 Wochen. Und wenn man das... Wenn man das eben gut definiert, dann wissen die Sales genau, was sie jetzt vorschlagen müssen. Also es ist mega wichtig als Sales zu verinnerlichen, wie der Prozess idealerweise ausschaut. Versteift euch nicht drauf, natürlich nicht. Und auch und schwärzt den Prozess auch nicht an, wenn er mal nicht so ist, wie er aufgeschrieben ist. Es ist okay. Es gibt da Umwege oder andere Wege. Ich habe gerade kürzlich mal über einen Sale gepostet, den ich gemacht habe in den letzten 12 Monaten. Das war definitiv nicht so der Prozess. Ja. Das war hin und her und der Workshop hat mir tatsächlich den Arsch gerettet dort, um das so blunt zu sagen, weil durch das habe ich wirklich so quasi diese datengestützte, quantifizierbaren Benefits, die nicht von den Nutzern selber gekommen sind, die haben mich gerettet dort, weil dann hat das Management gesehen, fuck, das ist eine riesen Opportunität, da müssen wir was machen, wir wollen da selber anfangen zu investieren, nachdem ich dann, aber eben, es gibt solche, ja, das ist okay, es braucht eine gewisse Flexibilität, natürlich, das kommt mit der Erfahrung auch, es ist jetzt nicht ganz leicht und deswegen schaut sicherlich mal, wenn ihr irgendwo euch bewirbt oder so, vielleicht mal schauen, was die für einen Prozess haben. Haben die schon einen Prozess? Weil wenn die keinen haben, dann wird es für dich mega schwierig. Außer du weißt ganz genau, wie das ungefähr geht. Das ist natürlich das andere, oder? Mega absolut notwendig, also genau aus dem Grund. Buch dieses nächste Meeting echt. Also ich habe es ehrlich gesagt auch relativ spät gelernt, muss ich zugeben. Also ich habe das nach 6 Jahren Sales auch noch nicht so gemacht.
Wirklich? Ich glaube, ich war früher dran, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich so genervt war, immer den Kunden hinterher zu laufen und ich auch gar nicht die Zeit hatte, weil ich war in meiner ersten Rolle war ich ja krass im Transactional Sales, also so Average Deal Size 15K. Und ich hatte die Zeit nicht, weil SDRs gab es damals keine, ja. Und ich war Full-Cycle Sales und ich habe 2 Millionen so gemacht im Jahr an Umsatz. Aber da musste halt auch schon, ich meine, jeder kann sich jetzt von euch ausrechnen, wie viele Deals das sind und wie viele Kunden ich da gewinnen musste. Da brauchst du ein funktionierendes Rad und da hast du keine Zeit, irgendjemanden hinterherzulaufen. So war ich gezwungen, eigentlich irgendeinen Mechanismus anzumachen, damit ich einfach replizierbar immer wieder diesen Erfolg habe und bloß niemanden hinterherlaufen muss, ja, weil das killt halt einfach alles, muss man echt sagen, ja. Also ich glaube, das mag auch niemand von uns allen. mein Lieber, ich würde sagen, angesichts der Zeit, wir machen nochmal ein Wrap-up. Was sind so abschließend, ich würde sagen, deine 3 Punkte, wo du sagst, hey, wenn ihr ein Sales-Prozess-Design wirklich aufstellt, diese Fuck-ups solltet ihr vermeiden oder das solltet ihr auf jeden Fall bedenken?
Ich würde auf jeden Fall als erstes, was ich schauen würde, ist wo, ich meine, das macht immer am meisten Sinn, wo sind momentan eure eigenen Pains im Sales-Prozess? Also nicht irgendwie was einfügen oder ein irgendetwas blind übernehmen von anderen. Ich würde unbedingt Ideen sammeln, ja, mögliche Meeting-Types sammeln und dann schauen, was passt auf unsere Deal-Size, auf unseren Markt am besten. Also nicht, das Schlimmste wäre ein Enterprise-Sales-Motion oder Prozess auf einen Transaction-Sales zu übernehmen. Das würde ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden.
Ja. Absolut, bin ich bei dir. Noch weitere Tipps?
Ja, also.
Haben wir noch 2 raus, dann haben wir 3. Dann haue ich meine 3 raus.
Ich versuche gerade zu überlegen, was gibt's noch zusätzlich dazu. Ich würde natürlich auf die Kunden schauen, gibt es spezifische Kundenwege, wie es die Kunden gemacht haben. Schaut euch also einerseits Buying-Prozess, Sales-Prozess an, schaut euch mal an, welcher Sales-Prozess war der schnellste und weshalb. Das ist sicherlich hilfreich, um zu schauen, ob man das dann standardisieren könnte und für die Sales-Leute eben ein standardisierter Sales-Prozess versucht, möglichst den auswendig zu lernen wirklich zu verinnerlichen.
Ja, verinnerlichen.
Und entsprechend zu reagieren, wenn ihr merkt, ich bin in einem ersten Meeting mit jemandem oder jemandem, der oder die einfach nicht an der Position wäre, so einen Workshop zu organisieren, jetzt bei uns beispielsweise, dann versuche ich immer einen anderen Weg, dann versuche ich immer zu schauen, wer sonst noch einbezogen werden müsste und wen wir allenfalls 1:1 abholen sollten. Also welche, seid flexibel sozusagen von der Sales. Ja. Aber flexibel heißt nicht, jeder Sales-Prozess ist anders. Mal. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja. Also nicht jeder Buyer ist different. Es gibt eine gewisse Standardisierung, die müsst ihr drauf, müsst ihr drauf haben.
Ja, absolut. Ja, sind super coole abschließende Tipps. Meine wären auf jeden Fall, seid wirklich einfach super klar in eurem Sales-Prozess-Design. Denn was ich oft sehe, ist, dass Head of Sales bei uns im Training auch so sagen, ja, Steffi, bei uns ist ja alles klar. Sag ich so, okay, dann map den Prozess mal runter und mach einfach die Frage an dein Team. Jeder soll mal sagen, wie der Sales-Prozess bei euch funktioniert. Und wenn dein Mapping 1:1 wiedergespiegelt wird von deinem Team, kriegst du von mir ein Plus im Mitteilungsheft. Ja? Und es ist leider oft nicht so. Ja? Also ganz oft leider ist das Bild ein komplett anderes, was das Team hat, was der Sales-Prozess wirklich ist, als was es so bei uns klar in unserem Head-of-Sales-Kopf ist. Ja? So machen wir ja Ja, nee, oftmals leider einfach auch nicht. Deswegen ist dieses Sales-Prozess-Design-Mapping halt wirklich auch super spannend, einmal wirklich runterzuschreiben, in eurem Playbook zu verankern, in den Onboardings zu integrieren, auch immer wieder in die Sales-Meetings mitzunehmen, immer wieder bei den Deals zu schauen, ob wirklich der Sales-Prozess eingehalten wird, weil ihr braucht die Daten. Ihr könnt sonst nicht skalieren, wenn ihr keine validen Daten habt und eben, so wie zum Beispiel jetzt der Patrick, nicht analysieren könnt, hey, da haben wir echt ein Problem. Und das ist eben das, was ich so als Fuck-up immer sehe. Verschiedene Seller folgen unterschiedlichen Prozessen und die Daten sind dann einfach crap, nicht vergleichbar und dann kannst du keine Schlüsse ziehen. Das Zweite, was ich euch mitgeben würde, habt unterschiedliche Sales-Prozesse für unterschiedliche ICP-Segmente. Ja? Also es macht, wie gesagt, keinen Sinn, SMB-Sales-Prozess, selber Sales-Prozess wie High Enterprise. not gonna work. Ja, also da muss man auch unterschiedliche Designs einfach machen. Und das Dritte möchte ich auf jeden Fall noch von Patrick unterstreichen. Das ist ein super wichtiger Punkt. Ja, wir haben dann einen klaren Fahrplan, aber den preschen wir natürlich jetzt nicht beim Kunden durch. Wenn wir merken, der Kunde lässt sich nicht führen, ja, in unserem Sales-Prozess, sondern er bricht uns aus, weil es eine andere Situation ist, weil es so gerade nicht eben ist wie in 80% der Fälle, dann ist es okay, eine gewisse Flexibilität mitzubringen für 20% der Fälle. Das ist dann immer, wo ich so schön sage, die Ausnahme von der Regel. Das ist ja auch voll okay. Aber wichtig ist, dass es überhaupt eine Regel gibt, der wir folgen, sonst kann es auch keine Ausnahmen geben. Ja? Sonst gibt es nur Ausnahmen und wenig Regeln. Und in die Richtung funktioniert es halt leider wenig bis nie, was die wundervolle Skalierung angeht, wo wir alle gerne hinwollen. Patrick, es war mir ein Fest, dich heute zu Gast zu haben. Ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Steffi. Das war sehr spannend, sehr spannend und sehr gut gemacht für deinen ersten Podcast. Ja, bin ich froh, dass ich da das live miterleben durfte.
Ja, ich bin auch froh, dass du an meiner Seite warst, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, du da draußen hattest auch ganz viel Spaß mit uns, hast viele Insights mitnehmen können. Und wir hören uns natürlich nächste Woche an dieser Stelle wieder.